Im Gefängnis gibt es drei verschiedene Währungen: Drogen, Sex und Informationen. Letztere sind am wertvollsten, aber Crystal Meth und Blowjobs sind zuverlässiger. Und da Gio nicht mit Drogen dealt, muss es Bargeld tun. Es gibt Dinge, die sie braucht, um das Gefängnis zu überleben, und die will sie sich möglichst schnell besorgen, sobald sie eine Zelle und einen Job hat. Alle neuen oder zurückgekehrten Insassinnen des Hazelwood Correctional Institute, das von manchen auch Hellwood genannt wird, durchlaufen die ersten zwei Wochen ein Aufnahme- und Einweisungsverfahren, bei dem sie einer eingehenden Beurteilung unterzogen werden. Reihenweise psychologische Tests und Hintergrundprüfungen werden durchgeführt, bevor festgelegt wird, wo die Gefangene wohnen und arbeiten wird. Gio hofft auf die Unterbringung in einer Abteilung der mittleren Sicherheitsstufe und einen Job im Friseursalon. Nach ihrem ersten Gespräch mit der Sozialarbeiterin weiß sie allerdings, dass sie realistischerweise auf nichts Besseres hoffen kann als 3 Jahre lang Unterbringung bei höchster Sicherheitsstufe und einen Job in der Putzkolonne. »Das ist gar nicht so schlecht«, sagt die Sozialarbeiterin, um sie zu beruhigen. Auf dem Namensschild auf ihrem Schreibtisch steht P. Martin. »In der Abteilung für Hochsicherheit gibt es mehr Personal, wenige Vergünstigungen, aber dafür viel Schutz.« Das klingt in Gios Ohren nach ziemlichem Blödsinn, aber da sie noch nie im Gefängnis war, kann sie nichts dazu sagen. Sie ist vor 3 Stunden in Hazelwood angekommen und die Sozialarbeiterin ist die erste Person ohne Uniform, mit der sie gesprochen hat. P. Martin. Pamela? Patricia? Es gibt im Zimmer keinen Hinweis auf den Vornamen der Frau, scheint ehrlich um das Wohlergehen der Insassinnen besorgt zu sein. Gio fragt sich, was die Frau hierher geführt hat. Geld kann es nicht sein. Sie trägt einen billigen Hosenanzug, das Jackett spannt unter den Achseln und an den Nähten hängen lose Fäden. »Wie sieht Ihre Unterstützung aus?«, fragt die Beraterin. Als Gio nicht antwortet, formuliert sie ihre Frage anders. »Wer wird Sie hier besuchen? Auf wen freuen Sie sich, wenn Sie rauskommen? Denn der Tag wird kommen und an die Leute, auf die Sie sich freuen, sollten Sie jeden Tag denken, den Sie hier verbringen. Sie brauchen ein Ziel vor Augen.« »Mein Vater«, sagt Gio. Sie hatte nie viele Freunde und seit dem Prozess geht sie davon aus, dass sie gar keine mehr hat. »Ich war verlobt, aber das mit der Hochzeit hat sich ja jetzt erledigt.« »Was ist mit Ihrer Mutter?« »Die ist gestorben, als ich 5 war.« »Eine letzte Frage«, sagt Martin. »Welcher Ethnie fühlen Sie sich zugehörig? Sie sehen aus wie eine Weiße, aber in Ihrem Aufnahmeformular haben Sie andere angekreuzt.« »Andere ist korrekt«, antwortet Gio. »Meine Mutter war halb Philippiner und mein Vater ist zu einem Viertel Jamaikaner. Ich bin ein Mischling.« Die Sozialarbeiterin lässt ihren Kuli klicken, nickt und notiert etwas in ihrer Akte. »Die Insassinnen hier sind zu 65% Weiße, und da sie weiß aussehen, werden sie da gut reinpassen. Aber wenn sie auch schwarze Anteile haben, können sie sich mit Schwarzen anfreunden. Das ist gut.« »Ich bin ja auch zu einem Viertel asiatisch.« »Wir haben hier weniger als 1% Häftlinge aus Asien. Das wird Ihnen nicht helfen.« Die Sozialarbeiterin sieht sie durchdringend an. »So, und wie fühlen Sie sich? Deprimiert? Aufgeregt? Haben Sie Selbstmordgedanken?« »Wenn ich ja sage, kann ich dann nach Hause?« Die Sozialarbeiterin lacht. »Gut, Sie haben Humor. Bewahren Sie sich den.« Sie klappt ihren Ordner zu. »Also gut, meine Liebe, wir sind hier erstmal fertig. In einer Woche sehen wir uns wieder. Falls Sie mich vorher brauchen, sagen Sie jemandem vom Wachpersonal Bescheid.« Die ersten 2 Wochen vergehen ohne besondere Ereignisse. Allerdings werden alle Neuzugänge streng auf Selbstmordabsichten hin beobachtet, denn das Gefängnis ist ein verdammt deprimierender Ort. Gio hält sich bedeckt, redet nur, wenn sie angesprochen wird, und verbringt die meiste Zeit allein. An dem Morgen, an dem sie mit den anderen Gefangenen zusammengebracht werden soll, ist sie schon lange vor dem Schrillen der Glocke wach. Es ist schwer zu glauben, dass sie vor nur etwas mehr als 6 Monaten von der Zeitschrift Pacific Northwest interviewt wurde, die für ihr jährliches Feature die 100 Top-Arbeitgeber Ship Pharmaceuticals vorstellte. Mit ihren 30 Jahren war Gio die bei weitem jüngste weibliche Führungskraft bei Ship und die Überschrift des Artikels lautete: Das Schiff steuert in eine neue Richtung, das junge Gesicht eines der ältesten Unternehmen Amerikas. Das Begleitfoto zeigte Geo im verglasten Konferenzraum im 34. Stock am Kopfende des langen Konferenztischs sitzend. Kurzer Rock, die Beine übereinander geschlagen, die roten Sohlen ihrer High Heels gut sichtbar, ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht. Thema des Artikels war Diversität am Arbeitsplatz, wobei ihr ethnisches Erbe ironischerweise mit keinem Wort erwähnt wurde. Es ging einzig und allein um ihre Jugend und ihr Geschlecht. Das allein machte sie schon zu einem bunten Vogel in einem von alten weißen Männern beherrschten Pharmakonzern, sowie um ihre Pläne, die Abteilung für Lifestyle und Beauty zu erweitern. Sie vermutete, dass die meisten Vorstandsmitglieder von SHIP sich über das Foto ärgerten und vor allem darüber, dass man ausgerechnet sie als Repräsentantin des Unternehmens ausgewählt hatte, doch das sprach niemand ihr gegenüber offen aus. Am Tag der Verhaftung redete Gio gerade in diesem Konferenzsaal. Die Tür schwang auf und ein großer Mann in schwarzen Jeans und einer abgenutzten Lederjacke marschierte herein, begleitet von zwei uniformierten Polizisten und gefolgt von einer aufgeregten Verwaltungsassistentin, die händeringend versuchte, mit ihnen Schritt zu halten. Die 12 Köpfe der am Tisch Sitzenden wandten sich um.
»Tut mir leid, die haben mich nicht anklopfen lassen«,
sagte die junge Frau namens Penny, die erst seit einem Monat bei der Firma war, völlig außer Atem. Der Mann in der Lederjacke schaute Geo an. Er kam ihr unglaublich vertraut vor und sie überlegte krampfhaft, woher sie ihn kannte. Das Abzeichen an seiner Brusttasche wies ihn als Detective aus und an der leichten Wölbung unter seiner Jacke erkannte sie, dass er eine Waffe trug. Er war groß und muskulös, ganz anders als damals in der Highschool, als er noch 15 Kilo leichter und einen halben Kopf kleiner gewesen war. Kaiser Brody, ach du Scheiße. Da begriff Gio und ihr blieb das Herz stehen. Ihre Knie wurden weich und der Raum begann sich zu drehen, sodass sie sich am Tisch festhalten musste. Plötzlich herrschte in dem Konferenzsaal, in dem es eben noch angenehm kühl gewesen war, eine erdrückende Hitze. Der Detective bemerkte ihre Reaktion und grinste.
»Georgina Shaw?«,
fragte er. Dabei wusste er ganz genau, dass sie es war. Unter den schockierten Blicken der Anwesenden kam er, gefolgt von den uniformierten Polizisten, auf sie zu.
»Sie sind verhaftet.«
Gio protestierte nicht. Sie sagte kein Wort, gab kein Geräusch von sich. Sie klappte einfach ihren Laptop zu und ihre Präsentation verschwand von der Leinwand hinter ihr. Der Detective zog Handschellen aus der Tasche. Bei dem Anblick zuckte Gio zusammen.
»Ist Vorschrift«, sagte er. »Ich würde um Verzeihung bitten, aber du weißt, dass es mir nicht leid tut.«